Bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch eine gute Neuigkeit für euch. Das Beats and Bones Podcast Festival findet dieses Jahr wieder statt. Am 19. September gehen wir mit dem Festival in die dritte Runde. Und zu diesem Anlass erwarten euch dieses Mal auch gleich drei Bühnen mit Podcast aus der Welt der Wissenschaft. Das Line-up ist lang und mit dabei sind Der Rest ist Geschichte, Die großen Fragen der Wissenschaft, Die Schule brennt, Geo-Epoche, Der Hörsaal, Kettenreaktion mit Dirk Steffens, Klimalabor, Ralf Kaspers relevante Rätsel, Raum und Zeit, Robinga Schnögelrögel, Schneller Schlau, Spektrum-Podcast, Tierisch, Was bisher geschah. Und natürlich Beats and Bones auf drei Bühnen. Und was ich immer so schön finde an dem Podcast-Festival ist, dass natürlich die ganzen Wissenschaftspodcasts zusammenkommen, aber dass man ganz nebenbei auch das Museum genießen kann. Den Link zu den Tickets und zum Lineup findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage aufdieohren.de/festival. Am 19. September geht's los und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Teilweise sind aber auch ganz individuelle Informationen, zum Beispiel über das Geschlecht, in der Echoortung vorhanden, sodass andere Fledermäuse das hören können. Oder sogar individuelle Signaturen, dass man genau weiß, wer ist dort unterwegs. Das kann man sich so vorstellen, wie Menschen auch anhand der Stimme andere Menschen, die sie kennen, erkennen.
Sehen mit den Ohren. Fledermäuse können das. Aber wie kam es dazu? Und wozu nutzen sie ihre Stimmen noch? Untersucht hat das Dr. Anja Bergmann, Postdoktorandin am Museum für Naturkunde und Science-Fluencerin 2024 der Berlin University Alliance. Sie beschattet und hört ab, könnte quasi beim BKA arbeiten, hat sich aber glücklicherweise für das Museum für Naturkunde entschieden. Als Biologin mit den Schwerpunkten Verhaltensökologie, Bioakustik und Tierkommunikation entschlüsselt und analysiert sie Fledermausrufe, die ja so wichtig sind für die Orientierung. Wenn die Fledermäuse wieder mauscheln, hört Anja am anderen Ende mit. Von dieser Rolle lassen wir uns doch glatt inspirieren und hören mal mit, was gemauschelt wird. Zwischen Anja und unserem Lieblingshost Lukas Klaschinski.
Liebe Anja, du hast gearbeitet, wo andere Urlaub machen, Panama. Warum ist das gerade ein guter Ort für die Fledermausforschung?
Panama ist super für die Fledermausforschung, weil wir dort 120 verschiedene Fledermausarten finden.
Wow.
Und damit sehr viel mehr, als wir in Deutschland haben. Und da lassen sich natürlich ganz spannende Fragestellungen untersuchen. Und wir haben die ganze Diversität der Fledermäuse quasi vor der Haustür, wenn wir erstmal da sind.
Okay, und du bist ja im Team von Miriam Knirnschild, unserer Batwoman. Was fasziniert dich persönlich so an Fledermäusen?
Ja, eigentlich genau das, diese große Diversität, diese Vielfalt an Arten, die wir finden können, die ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben und ganz verschiedene Nischen besetzt haben und in den verschiedensten Ecken der Welt zu finden sind und sich überall eigentlich an ihr Leben angepasst haben.
Und in deinem Projekt hast du ja dich mit Fledermausrufen beschäftigt. Wir Menschen benutzen ja unsere Stimme ganz unterschiedlich. Wir können singen, flüstern, einfach nur sprechen, schreien, summen. Wie ist das bei den Fledermäusen? Also wozu setzen die ihre, sagt man auch Stimme ein?
Sagt man da Stimme? Ich kann es dir gar nicht sagen.
Aber auf jeden Fall ihren Ruf.
Ja, also Fledermäuse rufen eine ganze Menge. Die sind sehr vokal unterwegs. Und zwar zum einen kommunizieren sie mit ihrer Stimme. Sie unterhalten sich miteinander. Sie machen teilweise sehr ausgefallene Balzgesänge auch, wie wir das von Singvögeln kennen.
Sprechen die auch Dialekte, wie man das in unterschiedlichen Teilen von Deutschland kennt, so in unterschiedlichen Teilen von Peru? Spricht die gleiche Art von Fledermaus unterschiedliche Dialekte?
Gibt es tatsächlich Forschung zu, ja. Dass es da innerhalb der Arten Unterschiede gibt, auch innerhalb Deutschlands.
Die Berliner Fledermäuse unter der Oberbaumbrücke Berliner nehmen.
Ja, logisch.
Okay. Was geben die noch für Rufe von sich? Also Partnersuche wird ein Thema sein, die Jagd, ne, ist ein großes Thema.
Ja, bei der Jagd sind wir ja dann schon bei der Orientierung. Das ist, glaube ich, das, was jedem als erstes zu Fledermäusen einfällt, dass sie Echo orten, um sich im Dunkeln zu orientieren. Sie setzen eben nicht, wie wir, auf die Augen und auf ein visuelles System zur Orientierung, sondern sie stoßen permanent Rufe aus und warten dann auf das Echo, um sich in ihrer Umgebung zu orientieren, um ihre Beute zu lokalisieren.
Aber was, glaube ich, viele dann wiederum nicht so auf dem Schirm haben, sind die Sozialrufe, also die Kommunikation in der Partnersuche zwischen Mutter und Jungtier, Warnrufe für die anderen Fledermäuse. Lass uns doch darauf mal eingehen. Kannst du Fledermausisch?
Sehr begrenzt.
Okay.
Also ich habe während meiner Doktorarbeit auch die Sozialrufe von heimischen Arten mir angeschaut. Und was ich dort auch gemacht habe, ist, dass ich Playback-Versuche gemacht habe und Sozialrufe von Fledermäusen abgespielt, um zu schauen, welche Art oder vielleicht auch am Ende, welche Individuen reagieren auf die Rufe, um zu sehen, welche Funktionen haben diese Rufe.
Und wir haben ja auch mit deiner Kollegin Miriam Knörnschild über die Laute schon mal gesprochen, die Fledermäuse zur Kommunikation untereinander austauschen. War sehr, sehr spannend. Also wenn ihr möchtet, hört da mal rein in die Folge und wir haben sie euch markiert in den Shownotes. Unter anderem erfahrt ihr da was über Fledermaus-Mamas, die eigene Babysprache mit ihren Kleinen benutzen, so wie wir das auch kennen vom Menschen, nur eben unter Fledermäusen. Jetzt zu dem Frequenzbereich. In welchem Frequenzbereich liegen denn die Rufe der Fledermäuse? Weil wir Menschen bewegen ja uns ja im Frequenzbereich von 16 bis 20.000 Hertz. Ich glaube, Sprache ist so um die 4.000 meistens. Wo liegen Fledermäuse?
Mit den meisten Rufen tatsächlich darüber. Also vieles, was bei der Fledermaus an Rufen stattfindet, ist im Frequenzbereich über 20 Kilohertz. Das heißt, für den Menschen selbst nicht mehr hörbar. Es gibt einige Rufe, die wir auch hören können. Das sind häufig dann auch die Sozialrufe, die tiefer frequent sind. Mhm. Zum Beispiel die Echoortung vom großen Abendsegler bewegt sich genauso an dieser Grenze um die 20 Kilohertz. Das heißt, manchmal kann man da auch was hören, wenn man jung ist und ein gutes Gehör hat.
Aber nicht, wenn man zu viel feiern war und die ganzen feinen Härchen schon im Gehörgang.
Dann wird's schwierig mit dem Hören der Fledermaus.
Wie erzeugen die denn eigentlich so hochfrequente Töne?
Das ist eine sehr gute Frage. Dazu ist ein sehr ausgeprägtes Stimmsystem nötig. Das heißt, die erzeugen die Töne im Kehlkopf und für diese hochfrequenten Töne müssen da sehr schnelle Schwingungen erzeugt werden, um diese hohen Frequenzen zu erreichen. Das hat sich im Laufe der Zeit bei den Fledermäusen evolviert. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich dann auch ein angepasstes Hörsystem, um sowohl im Ultraschallbereich hören zu können, als auch dann die Echos interpretieren zu können. Das können die meisten Arten ja überhaupt nicht. Das ist sehr speziell für die Fledermäuse, dass sie da dieses Echo-Hören evolviert haben.
Und wie macht ihr das mit eurer Forschung hörbar?
Wir haben spezielle Mikrofone, die im Ultraschallbereich aufnehmen. Und die meisten Auswertungen finden dann tatsächlich visuell statt. Das heißt, die Rufe werden sichtbar gemacht. Der Frequenzverlauf der Rufe auf einer Zeitachse aufgetragen. Und so können wir dann zum Beispiel unterscheiden, was für ein Ruf das war. Ist das jetzt eine Echoortung oder ist das ein Sozialruf? Die sehen halt ganz unterschiedlich aus.
Und hast du ein paar Beispiele, wie solche Töne natürlich runtergepitcht für uns sich anhören?
Ja, ich habe hier zum Beispiel, da ist der große Abendsegler zuerst in der Suchphase. Das heißt, er fliegt umher und orientiert sich. Da hört man größere Rufabstände und längere Rufe, weil er sich eben in die Ferne orientiert. Und dann am Ende der Sequenz hören wir, wie er eine Beute findet und dort werden die Rufabstände immer kürzer, weil er dann eben im Nahbereich ein Insekt hört, gezielt drauf ortet und das dann vermutlich auch fängt und frisst.
Ah, okay. Für mich wäre das natürlich überhaupt nicht deutbar gewesen und das wäre auch meine Frage gewesen, ob man unterscheiden kann, ob manche Sounds zur Echolokation sind oder ob es sich um Sozialrufe handelt. Und wahrscheinlich gibt es da ja auch Unterschiede, nicht nur in der Häufigkeit, wie häufig so Töne abgesendet werden, sondern auch in der Lautstärke, weil die Fledermäuse wollen sich ja untereinander in der Höhle nicht anschreien.
Also der größte Unterschied liegt bei den meisten Arten darin, dass die Echoortungsrufe höher frequenter sind als die Sozialrufe.
Weil sie dann schneller sind oder warum?
Weil die Auflösung letztlich besser ist, je höher frequent der Ruf ist, weil man dann viel besser kleinere Objekte detektieren kann. Andererseits wird natürlich ein höher frequenter Ruf auch sehr viel stärker abgeschwächt durch die Umgebung, durch die Luft, alles was so da ist. Und die Sozialrufe sind häufig von tieferer Frequenz, wodurch sie sehr viel weiter hörbar sind. Nicht unbedingt lauter, aber weniger abgeschwächt werden auf die Entfernung. Meistens sind Sozialrufe auch länger, was dann natürlich auch damit reinspielt, dass sie besser hörbar sind über weitere Entfernungen.
Wir können die meisten Fledermäuse ja nicht hören, aber können Fledermäuse uns hören?
Das ist tatsächlich ein bisschen umstritten. Viele Arten hören uns wahrscheinlich sehr viel schlechter, als wir vermuten würden. Und auch wenn man dann bei der Forschung irgendwie vor den Fledermäusen sitzt, gibt man sich natürlich immer Mühe zu flüstern und nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber wahrscheinlich hören die im tieffrequenten Bereich gar nicht so gut und haben wirklich das Optimum des Hörens dort, wo sie auch Echo orten.
Wenn wir schon bei Genauigkeit sind, also auf wie viel Zentimeter genau können Fledermäuse die Umgebung orten?
Auch das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen den Arten. Aber es gibt Versuche, die gezeigt haben, und das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man an sehr kleine Insekten denkt, dass das auf wenige Millimeter genau tatsächlich wird.
Und wie viele Meter im Voraus, wenn jetzt eine Fledermaus durch die Nacht fliegt, können sie sich ein Bild von der Welt erstellen? Weil bei mir war auch mal eine Fledermaus in der Wohnung, da habe ich mich gefragt, ist sie einfach so blind in Anführungsstrichen reingeflogen?
Also im Bereich der Wohnung sollten sie sich durchaus orientieren können. Ansonsten hängt das von den Echoortungsrufen ab, die sie haben. Aber so die Spitzenwerte, was man liest, sind 50 bis 60 Meter Fernorientierung. Wow. Aber meistens eher unter 20 Metern oder halt wirklich im Nahbereich, weil ja auch die Lebensräume völlig unterschiedlich sind. Kann man sich vorstellen, wenn ein Abendsegler im offenen Luftraum fliegt, dann muss der sich viel weiter orientieren können, ob da irgendwo ein Hindernis kommt, als wenn eine Fledermaus irgendwo im Wald zwischen den Bäumen und im Gehölz irgendwo jagt, dann braucht die natürlich eine viel nähere Orientierung und das bringt ihr nichts, wenn sie jetzt 50 Meter weit gucken kann oder hören kann, weil so weit im Voraus interessiert sie das gar nicht. Es ist viel wichtiger, was ein Meter im Voraus oder wenige Zentimeter im Voraus passiert.
Du hast jetzt gerade zwischen Hören und Gucken gewechselt. Was bildet sich denn eigentlich, wenn die Ortungslaute ankommen im Gehirn? Bildet sich denn sowas wie eine Repräsentanz von der Welt da draußen, wie so eine innere Karte? Wir haben ja unsere Vorstellungskraft, die dann sagt so, ah, okay, da hinten kommt dann irgendwie die Wand oder was auch immer. Wie macht das eine Fledermaus? Oder weiß man das gar nicht, weil man gar nicht so reingucken kann bei einer Fledermaus?
Ja, vermutlich haben sie genau so eine Repräsentation der Umwelt, aber viel weniger kontinuierlich, als wir das visuell wahrnehmen, weil sie ja nur eine bestimmte Anzahl von Rufen pro Sekunde machen und man sich das vorstellen kann wie im Stroboskoplicht und sie dann immer so einen kleinen Blitz von der Welt bekommen.
Es ist so, als ob sie in Dunkelheit leben und dann ab und zu flackert mal das Licht auf und dann müssen sie schon dem Ast ausweichen.
Können wir uns ungefähr so vorstellen, nur dass die Fledermaus damit natürlich viel besser umgehen kann, als wir das könnten, weil sie genau darauf eingestellt ist.
Ich finde das so faszinierend, dass wir ja manchmal davon ausgehen, dass unser Blick auf die Welt für alle anderen auch so ist und dass jeder die Welt, in der wir leben, so unterschiedlich strukturell wahrnimmt und auch unterschiedliche Sachen uns ins Auge oder ins Ohr fallen. Das heißt, keiner, noch nicht mal unter den Menschen, sieht die gleiche Welt. Ist das nicht verrückt?
Das ist völlig verrückt.
Zurück zu den Fledermäusen. Dein Spezialgebiet ist ja Echolokation. Und warum gibt es Echolokation bei den Fledermäusen? Warum hat sich das evolviert und warum haben die nicht einfach große Augen entwickelt, wie zum Beispiel das die Eulen getan haben? Also jetzt ja auch nicht als aktiver Prozess, wir bekommen jetzt große Augen, sondern da hat die Evolutionsnische das so vorgesehen, ne?
Ja, als die Fledermäuse quasi in die Nacht gegangen sind, war es vermutlich so, dass tagsüber viele Nischen von Vögeln schon besetzt waren und teilweise auch von Insekten, die dann irgendwie, also zum einen die Vögel Jagd auf die Insekten gemacht haben und zum anderen Bestäubung stattgefunden hat durch Insekten. Und all das war in der Nacht aber noch völlig unbesetzt. Und die Fledermäuse sind dann in die Nacht ausgewichen, haben viele Nischen dort besetzt, die tagsüber schon voll waren mit anderen Organismen. Und dann hatten sie natürlich das Problem, dass es irgendwie rundum dunkel ist. Und vermutlich war es so, dass sie zuerst fliegen konnten. Das deuten Fossilfunde an, die etwa 53 Millionen Jahre alt sind, dass der Vorfahre der heutigen Fledermaus bereits fliegen konnte, aber wahrscheinlich noch nicht Echo orten und noch nicht dieses ausgeprägte Hörsystem hatte, um die Echos zu interpretieren. Und durch die Notwendigkeit, kleine Insekten zu fangen, auch in völliger Dunkelheit, hat es sich dann dahin entwickelt, dass die Echoortung evolvierte, weil es offensichtlich praktischer war an irgendeiner Stelle als größere Augen.
Mhm. Und wahrscheinlich dann auch genauer, auch in absoluter Dunkelheit.
Ja.
Wenn Fledermäuse jagen gehen, ändert sich auch die Art der Echolokation. Ne? Dann haben sie schnellere Ausrufe wahrscheinlich, also der Strobo geht schneller, der Stroboblitzer. Und auf einmal müssen sie sich ja auch auf bewegte Objekte einstellen, oder?
Genau, besonders in der finalen Phase, wenn das Insekt schon direkt vor der Fledermaus quasi ist. werden die Abstände zwischen den Rufen immer kürzer und kürzer und die Rufe selbst werden kürzer, um eben ganz genau und mit quasi dem Scheinwerfer auf dieses Insekt zu orten und ja, dort genau die Position finden zu können und das dann auch wegzufangen. Mhm. Das geht zum einen bei Insekten, die sich selbst bewegen, also fliegende Insekten, und zum anderen werden aber teilweise auch Insekten vom Boden aufgeklaubt, wo dann das Hörsystem der Fledermaus natürlich auch zum Einsatz kommt, weil sie teilweise dann irgendwo sitzen und abwarten, wo raschelt es am Boden, wo ist der Laufkäfer gerade, und der dann vom Boden aufgeklaubt wird.
Und können die unterscheiden, ob es sich um eine Stechmücke oder einen Käfer handelt? Also wie machen sie das? Anhand der Flügelgeräusche oder weil es unterschiedliche Geräusche von sich gibt, das Insekt?
Da ist, glaube ich, das Echo wirklich unterschiedlich. Das kann man sich ja schon vorstellen, wenn man die Oberfläche von einem Käfer hat, die sehr, sehr glatt ist. Oder andererseits einen flauschigen Nachtfalter oder einen Flügelschlag von irgendeinem Insekt, der kann durchaus sehr spezifische sowohl Geräusche an sich als auch Echos dann zurückgeben. Und die Fledermäuse haben da schon ihre Präferenzen, wen sie jetzt am liebsten jagen.
Piu, piu, piu. Flinke Jäger sind die Fledermäuse. Die große Mausohrenfledermaus Myotis myotis ist eine der schnelleren Arten und erreicht bis zu 50 Stundenkilometer. Aber wenn wir ehrlich sind, so schnell ist das gar nicht. Das schafft die Stadttaube auch locker. Der große Unterschied liegt in ihrer Wendigkeit. Wie sie Haken schlagen und blitzschnell die Richtung wechseln. Reaktionszeiten von bis zu 100 Millisekunden. Das ist so kurz wie ein Wimpernschlag. Wie hat man da als Beute eigentlich überhaupt eine Chance? Willkommen zum evolutionären Wettrüsten. Ha, Echolokation? Nimm dies. Echosuppression, auch Jamming genannt. Insekten haben nämlich viele Strategien entwickelt, um der Fledermaus ein Schnippchen zu schlagen. Die mittelamerikanische Motte Bertholdia trigona versucht sich dem Beutestatus zu entziehen, indem sie mit Ultraschallklicks die Echolokation der Fledermaus aushebelt. Sobald sie die Fledermaus bemerkt, macht sie Klickgeräusche. So ein bisschen wie als würde man eine Cola-Dose eindrücken. Und das 450 Mal pro Zehntelsekunde. Schnell und außerdem ziemlich laut. Gut also, dass wir das nicht hören können. Die Fledermaus ist jedenfalls verwirrt. Auch die Glühwürmchenlarve feuert Ultraschallwellen ab, die die Fledermaus imitieren oder ihre Rufe verzerren. Jedes System hat eben seine Schlupflöcher. Und leider gibt es die nicht nur in der Insektenwelt.
Wenn die Echoortung so gut ist, warum sind Glasfassaden so gefährlich für Fledermäuse? Und wie konnten die dann in Berlin an der Oberbaumbrücke erstmal zwei so große Glasblöcke dahin donnern? Ich wohne ja da in der Nähe und sehe die immer. Ich habe mich das immer gefragt.
Ja, ich befürchte, stadtarchitektonisch sind Fledermäuse noch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Da sollte man mehr Rücksicht nehmen, sicherlich. Das Problem an Glasfassaden ist, dass die reflektieren.
Ah.
Ungewohnt für die Fledermaus in dem Fall, weil in der Natur gibt es wenig so ganz glatte Oberflächen, außer vielleicht einen See. Und auch da hat man Beobachtungen gemacht, dass Fledermäuse stark davon irritiert sind, wenn sie irgendwo eine glatte Oberfläche finden und dann durchaus dort Trinkversuche unternehmen könnten.
An der Glasfassade?
Ja, vielleicht jetzt nicht, wenn die ganz senkrecht ist. Also senkrechte Glasfassaden sind echoortungstechnisch schwierig für die Fledermaus. Die können sie nicht so richtig gut wahrnehmen.
Ach, die fliegen da dann auch manchmal gegen?
Das kann durchaus passieren, ja.
Oh, oh. Dafür helfen auch nicht die Aufkleber, die Vogelaufkleber.
Schwierig, vielleicht sollte man echoreflektive Aufkleber nehmen.
Ja, vielleicht gibt es eine Beschichtung, wie man das Glas beschichten könnte, damit es anders reflektiert. Ich meine, wir sitzen ja hier im Studio und vielleicht fällt es dir auf, manchmal haben Studios eben genau deswegen schräge Scheiben, weil der Schall sonst 1:1 reflektiert und zurück ins Mikro geht. Und bei den Fledermäusen ist es anscheinend ja auch so. Und dadurch können sie sich nicht so gut orientieren. Wäre mal auf jeden Fall etwas für den Naturschutz. Wie gehen denn die Fledermäuse mit Störgeräuschen um? Die sind ja oft nicht allein unterwegs, sondern rufen und plappern auch alle anderen vielleicht durcheinander. Wird dann auf einer anderen Welle gefunkt, dass man sagt so, ja, okay, bei mir ist es jetzt die Frequenz und bei dir ist die Frequenz wie beim Radio. Einfach den Sender wechseln?
Genau, da gibt es verschiedene Optionen. Entweder es wird die Frequenz gewechselt. Das kann auch reversibel sein, wenn das Störgeräusch wieder weg ist und die eigene Frequenz dann wieder frei ist. Oder man ruft einfach lauter. was zum Beispiel in Städten passiert, wenn viel Umgebungslärm da ist, dann kann beobachtet werden, dass die Fledermäuse durchaus schreien, lauter rufen, ja, und sich da.
Keine Schreihälse. Gibt es überhaupt Stille bei den Fledermäusen? Also tagsüber, wenn sie schlafen, oder wird da gemurmelt?
Träumen Fledermäuse?
Ja, träumen Fledermäuse?
Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
Also Tiere träumen ja, also bei Hunden hat man das zum Beispiel festgestellt, das merkt man ja auch manchmal, wie sie sich bewegen im Schlaf und so. Fledermäuse denke ich dann auch. Also es ist ja ein Verarbeitungsprozess des Gehirns von den Informationen, die man am Tag aufgenommen hat, das einzuordnen und wieder evolutionär nutzbar zu machen, zum Beispiel fürs Jagd-, Paarungs- oder Fürsorgeverhalten. Also murmeln die in der Nacht oder sind die still?
Ich habe es noch nicht beobachtet. Ich glaube, komplette Stille herrscht nie und sie schlafen jetzt auch nicht den ganzen Tag durch. Ich glaube, da wacht zwischendurch schon immer mal jemand auf und dann wird ein bisschen rumgewuselt und sich bewegt und geraschelt und irgendwelche Geräusche sind immer da. Aber ob sie jetzt im Schlaf sprechen, kann ich dir nicht sagen.
Wie ist denn das innerhalb des Fluges? Dann nutzen sie ja die Echorufe, um sich zu orientieren für die Koordination. Können die dann nur das machen oder können die zum Beispiel auch noch sich unterhalten mit anderen Fledermäusen oder sich verständigen?
Zum einen finden wir häufig in der Echoortung schon ganz viel Informationen, die für andere Fledermäuse nutzbar sind. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Artgenossen erkannt werden und man hört, wenn eine Fledermaus der eigenen Art echoortet und erkennt das. Teilweise sind aber auch ganz individuelle Informationen, zum Beispiel über das Geschlecht, in der Echoortung vorhanden, sodass andere Fledermäuse das hören können. Oder sogar individuelle Signaturen, dass man genau weiß, wer ist dort unterwegs. Das kann man sich so vorstellen, wie Menschen auch anhand der Stimme andere Menschen, die sie kennen, erkennen. Mhm. Und dann werden aber natürlich auch Sozialrufe im Flug ausgestoßen und die sind dann entweder ganz kurz, so dass rundherum geechoortet werden kann, oder es sind längere Balzgesänge und da ist man sich nicht ganz sicher, ob die Fledermaus dann im Blindflug unterwegs ist und einfach nur dort balzt, wo sie die Umgebung kennt. Genau. Und Paarung einfach wichtiger ist, als jetzt nicht irgendwo gegen zu fliegen. Mhm. Oder es könnte auch sein, dass die Fledermäuse auch von Sozialrufen die Echos nutzen könnten. Und das ist so ein bisschen eine Frage, an der wir gerade dran sind. Inwiefern auch Sozialrufe ein gewisses Echopotenzial haben und Fledermäuse sich auch anhand der Sozialrufe orientieren könnten, wenn Echoortung gerade nicht drin ist.
In Panama bist du ja auch der Frage nach der Entstehung dieser Echorufe nachgegangen. Was genau habt ihr da untersucht?
Ja, das ist so ein bisschen eine größere Frage. Wie ist Echoortung eigentlich entstanden? Und unsere Hypothese ist, dass die Vorläufer der Echoortung eben Sozialrufe waren.
Ah.
Und wir dann genau dieses Echopotenzial auch in verschiedenen Sozialrufen noch finden sollten. Und dazu habe ich jetzt kleine Onboard-Mikros auf Fledermäuse draufgetan. Mhm. Das kann man sich wie kleine Platinen vorstellen, die gut verpackt mit einem Mikro und einer Batterie auf der Fledermaus landen. Die wiegen, ich glaube, ungefähr 10 Gramm.
Und damit können die noch fliegen?
Genau, weil gerade in Panama so die Fledermäuse größer sind als unsere.
Unsere könnten jetzt mit so einem kleinen Rucksack wahrscheinlich nicht mehr fliegen, ne?
Nee, da musste der Rucksack sehr viel kleiner sein, weil die größte heimische Fledermaus ist der Abendsegler zum Beispiel mit 30 Gramm. Das würde eng werden.
Ein Drittel des Körpergewichts. Ja. Okay, und wie kriegt ihr denn die kleinen Rucksäcke auf die Fledermäuse? Also betäubt ihr die und dann macht ihr die Rucksäcke rauf oder fangt ihr die ein mit Netzen? Also wie macht man das? Ihr könnt die ja nicht abschießen.
Nee, wir können die um Gottes Willen nicht abschießen.
Eine Betäubungsfeil.
Wir haben die mit einem Kescher aus einer großen Höhle gefangen, die dort bekannt ist, wo ein großer Vorrat an Fledermäusen sozusagen zu finden ist. Und dort haben wir die gekeschert und mitgenommen und ich hatte die dann für die Zeit meiner Forschung in einem, ja, wie eine Vogelvoliere kann man sich das vorstellen, also ein Flugkäfig. Und dort habe ich die gehalten und gefüttert jeden Tag.
Haben die dann auch gefressen aus der Hand oder mit einer Pipette?
Die haben so Näpfe gekriegt. Aha. Und dann haben wir sehr viel Obst an diese Fledermäuse verfüttert. Das waren Allesfresser in dem Fall und insofern konnten wir dann so ein bisschen wechseln zwischen Mehlwürmern und Obst und dann ging jeden Tag 1 Kilo Obst in diesen Fledermauskäfig und das haben sie fröhlich munter alles weggemanscht.
Also war nicht so traumatisierend wahrscheinlich die Erfahrung, weil ich stelle mir so vor, ich bin in einer Höhle und auf einmal kommt ein Kescher und keschert mich weg. So richtig angenehm, stelle ich mir das nicht vor.
Nee, das ist natürlich überhaupt nicht angenehm für die Fledermäuse, aber wir versuchen das bestmöglich für sie zu gestalten. Und sie haben kleine Hängemöglichkeiten, wo sie dann tagsüber auch geschützt gemeinsam hängen und schlafen können. Und sie können sich frei bewegen die meiste Zeit, fliegen rum, kriegen ausreichend zu fressen, müssen sich eigentlich um nichts Sorgen machen und haben so ein bisschen so einen kleinen Retreat bei uns. Und am Ende der Forschung werden sie dann wieder in ihre ursprüngliche Höhle entlassen und haben viel zu erzählen.
Die Kescher-Geschichte. Gut, lass uns doch mal an der Stelle einen Irrglauben auflösen. Fledermäuse sind keine Mäuse, die das Fliegen irgendwann für sich entdeckt haben, richtig?
Da gehen wir von aus, ja. Also mit der Maus haben sie nicht so richtig viel zu tun. Die Maus ist ein Nagetier, die Fledermaus ist eine Fledermaus.
Aber warum dann, weil sie so ein bisschen aussieht wie eine Maus, haben sich irgendwann Leute gedacht, das ist die Fledermaus?
Das ist wahrscheinlich in der deutschen Sprache so entstanden, ja. Es kommt ja von Flattermaus, weil sie so rumflattern und einige haben wirklich sehr mausähnliche Gesichter, das muss man schon sagen.
Hm. Welche Art hast du nochmal genau untersucht?
Meine Art in Panama war die große Lanzennase.
Und die unterscheiden sich von unseren Einheimischen, vor allem in der Größe, ne? Was wiegt die große Lanzennase so im Durchschnitt? 500 Gramm oder?
Nee, das ist zu viel. Die, okay, die wir gefangen haben, waren so bei 120 Gramm.
Aber gut, so konnten die schon mal den 10 Gramm Rucksack tragen und mit dem fliegen.
Ja.
Worin unterscheiden sich die tropischen Fledermäuse noch?
Unsere heimischen Arten sind alle insektenfressende Fledermäuse und sehr, sehr klein. Und natürlich hier an die Jahreszeiten gekoppelt, das heißt, sie machen Winterschlaf und sind dann im Sommer aktiv. Und in den Tropen fällt ja dieser ganze Jahreszeitenaspekt schon mal weg. Man hat Trocken- und Regenzeit, da sind die Tiere entsprechend angepasst, aber das ist ganz anders als bei uns mit den Jahreszeiten. Dann gibt es ganz große Unterschiede, was dort gefressen wird. Es gibt auch Insektenfresser, aber es gibt auch omnivore Arten, die einfach alles fressen. Es gibt Fruchtfresser, Nektar, trinkende Fledermäuse. Also es ist einfach viel diverser als das, was wir hier vor der Haustür finden können.
Okay. Und wie sieht so ein Tag in deiner Forschung aus? Also du hast gerade schon von der Obstschale berichtet, die du reichst. Das ist ein Teil der Arbeit. Die kleinen Rucksäckchen auf die Fledermäuse aufsetzen, die Daten wahrscheinlich auch auswerten. Aber was machst du noch so an so einem Forschungstag? Und mit dem Kescher in der Höhle sein und neue Fledermäuse fangen, ne?
Das ist ja eine einmalige Sache. Also gekeschert wird einmal am Anfang und dann sind die Fledermäuse da.
Hast du denn auch Handschuhe an, dass sie dich nicht beißen?
Ja.
Okay, aber würden die dich beißen?
Wenn sie möchten, können sie beißen, wenn man sie wirklich ärgert. Ansonsten ist die große Lanzennase eine Art, die recht viel verzeiht. Also wenn man sie jetzt nicht allzu sehr ärgert, dann beißen sie nicht. Aber wenn sie beißen, dann haben sie sehr, sehr spitze, große Zähne. Da muss man durchaus aufpassen. Und mein Tag sieht so aus, dass ja meistens abends dann die Forschung beginnt. Das heißt, ich bin so gegen 7, weil in den Tropen wird es ja auch früher dunkel als bei uns. Im Sommer bin ich zu meinen Fledermäusen gegangen, die zu der Zeit so langsam aufwachen und aktiv werden. Dann habe ich geguckt, ob es allen gut geht, habe jeden einmal gewogen und angeschaut, ob die Fledermäuse fit sind, ob sie nicht abgenommen haben. Und dann haben die Kandidaten des Tages ihre kleinen Rucksäcke aufbekommen, um über die Nacht dann Daten zu generieren. Und zusätzlich habe ich ein weiteres Mikro außen am Käfig aufgestellt, um einfach nochmal mehr Aufnahmen zu haben, was dort an Rufen eigentlich los ist, was sie so machen, und habe parallel teilweise noch Filmaufnahmen gemacht, auch um bewerten zu können, wie vertragen sie die Rucksäcke, wie gut können sie damit fliegen, wie verhalten sie sich überhaupt, wenn sie so einen Rucksack aufhaben, ist es irgendwie anders, sind sie stark beeinträchtigt.
Und dann zurück in Deutschland, wertest du die Daten aus und guckst, was du aus denen gewinnen kannst, ne?
Genau, also ich habe zwischendurch in Panama auch schon mal in die Daten reingeschaut, aber allzu viel Zeit ist dann natürlich nicht, weil man muss irgendwie füttern, den Käfig sauber machen. Man hat 100 Sachen, die man noch rundrum machen muss. Und auch das Kopieren der Daten hat leider sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, ich war dann die Tage schon damit beschäftigt, erstmal alles zu sichern und doppelt zu sichern. Und ja, nur mal kurz zu schauen, ob irgendwelche Anpassungen nötig sind. Aber jetzt habe ich halt ja sehr viele Daten hier liegen und schaue da durch und suche Echos.
Anjas Fledermäuse hatten eine gute Zeit. Jeden Tag gefüttert werden, chillen und mit den KäfigmitbewohnerInnen quatschen. Ende des 18. Jahrhunderts wäre so ein Forschungsprojekt nicht so entspannt verlaufen. Wir reisen nach Padua, Norditalien, an den Anfang der Echolokationsforschungsgeschichte. Damals wurde noch angenommen, das, was die Fledermäuse da machen, nämlich nachts durch die Lüfte kreisen, ohne anzustoßen, das hat sicher was mit dem Teufel zu tun. Naturforscher und Bischof von Padua, Lazzaro Spallanzani, ist dem nachgegangen. Und das nicht sehr sensibel. Er hat den Fledermäusen die Augen geblendet und dann gemerkt, dass seine Versuchstiere blind immer noch so souverän fliegen konnten, ohne anzustoßen. Diagnose: sechster Sinn. Die Aufklärung, was genau hinter diesem sechsten Sinn steckt, hat dann aber noch so lange gedauert wie Baustellen in Berlin. Circa 150 Jahre. 1943 wurde über die Echolokation bei Fledermäusen das erste Mal wissenschaftlich publiziert.
Wir reisen mal zurück nach Deutschland. Unsere einheimischen Fledermäuse hast du nämlich auch schon untersucht, ne? Welche Fledermausart lebt zum Beispiel bei uns in Berlin?
Berlin ist tatsächlich recht beliebt bei den Fledermäusen. Wir haben 18 verschiedene Arten, die hier vorkommen.
Wow.
Von insgesamt 25, die wir in Deutschland haben. Also die meisten,
woran liegt das?
Finden wir hier.
Also gibt es hier so viele unterschiedliche Lebensräume für sie oder so viele Insekten oder so viele Glasfassaden?
Berlin ist strukturell recht divers. Wir haben viele Grünflächen und wir haben ja viele Gebäude natürlich. Und dann gibt es Arten, die leben lieber in den Gebäuden. Irgendwo auf alten Dachböden finden sie manchmal gut. Oder eben in den Bäumen, in den Parks irgendwo. Also da findet man überall Fledermäuse.
Aber blutsaugende Arten gibt es bei uns nicht, oder?
Nee. Okay. Gibt auch insgesamt nur 3 blutsaugende Arten. Und die sind alle in Süd- und Mittelamerika.
Aber insektenfressende Arten haben wir ja. Die sind ja ausschließlich insektenfressend, ne? Soweit ich weiß. Hattest du ja auch schon gesagt.
Genau, ja.
Und das ist eigentlich nicht so eine gute Sache in Zeiten von Insektensterben. Wie schutzbedürftig sind eigentlich die einheimischen Fledermäuse?
Ja, das ist ein guter Punkt. Insekten werden immer weniger und auch die Lebensräume werden tatsächlich immer weniger. Das heißt, gerade wenn Totholz zu früh aus den Wäldern geholt wird, haben Fledermäuse dort auch Probleme, Höhlen zu finden, wo sie gut leben können. Und durch Pestizide reichern sich tatsächlich auch Gifte entlang der Nahrungskette an, was für die Fledermäuse zum Problem werden kann, wenn sie dann irgendwie so vergiftete Käfer fressen. Das kann man sich vorstellen, dass das nicht ideal ist.
Mhm. Für Wildbienen läuft die Lobby ja recht okay, also auch noch nicht ideal, aber brauchen Fledermäuse auch ihre eigene Lobby?
Die brauchen sie absolut und ich habe auch das Gefühl, dass Vögel da besser repräsentiert sind als Fledermäuse.
Mhm.
Aber es gibt schon auch viele Fledermausfans und es gibt sehr viele Leute, die sich großartig ehrenamtlich im Fledermausschutz engagieren.
Wo kann ich denn Fledermäuse sehen, wenn ich will? Also im August ist ja International Bat Night, ne? Warum eigentlich genau im August?
Ja, im August sind unsere heimischen Arten gerade noch sehr aktiv und viele schon auf der Suche nach Winterquartieren. Und das ist ein guter Zeitpunkt, wo man noch viele Fledermäuse beobachten kann,
okay,
die umherschwärmen. Ansonsten kann man, wenn man in Berlin Fledermäuse sehen möchte, wunderbar zum Beispiel an die Museumsinsel gehen abends. Da jagen immer viele Zwergfledermäuse. Oder im Treptower Park sind viele unterwegs. Und zum Beispiel im Spreepark kann man bei Grün Berlin auch Führungen sich anschauen und sich vorher anmelden und dort dann hingehen und was über Fledermäuse lernen.
Wir kommen jetzt zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist natürlich dieser Podcast nicht möglich. Also vielen Dank an der Stelle. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet, heute von unserer Fledermaus-Expertin Anja. Hier die Frage: Wie hoch ist ungefähr die Intensität der Ultraschallrufe einer Fledermaus? Circa 50 Dezibel oder eher so circa 120 Dezibel?
Also Spitzenwerte wurden bis zu 120 Dezibel gemessen.
Wow.
Zum Beispiel auch vom großen Abendsegler, sehr beliebte Art heute, in 10 Zentimeter Abstand zum Tier allerdings. Das heißt, gerade im Ultraschallbereich schwächen sich die Rufe über die Entfernung natürlich auch stark ab.
Mhm.
Also 120 Dezibel sind ja vergleichbar mit einem Presslufthammer, aber davon kommt so viel dann gar nicht mehr in weiterer Entfernung an.
Also man schreit sozusagen ins Nichts und dann kommt nicht so viel wieder zurück.
Genau, und es muss ja in beide Richtungen gehen. Also die Fledermaus ruft, dann trifft der Ruf auf irgendeinen Gegenstand oder ein Hindernis und dann muss der ganze Weg noch wieder zurückgemacht werden. Das heißt, das, was bei der Fledermaus zurück ankommt, ist schon sehr viel leiser.
Und es wird ja auch viel vom Körper verschluckt oder vom Nichts. Wenn es auf nichts trifft, kann es ja auch nicht mehr zurückkommen.
Genau, ja, so funktioniert Echo. Wenn nichts da ist, kein Echo.
Richtig. Danke, Anja, das war spannend.
Ja, sehr gerne.
Ja, manches verhallt eben im leeren Raum. Also passt auf, wem ihr Echo gebt. Wenn ihr noch mehr über Fledermäuse erfahren wollt, dann hört, Lukas hat es schon erwähnt, in die Folge Bad Woman rein. In der nächsten Folge tauchen wir in die Kinowelt. Jurassic Park Fans aufgelauscht. Dino-Forscherin Daniela Schwarz steht uns Rede und Antwort darüber, wie realistisch die Jurassic Park Filme sind. Es wird jede Menge Dino-Schlaumeier-Wissen geben, also bleibt dran. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.